ARD.
Eine aktuelle ARD-Untersuchung zeigt, 70% des Gazastreifens sind zerstört. Wie stellt sich die Bundesregierung auf beim Wiederaufbau dort? Die EU plant eine gemeinsame Aufrüstung und der ukrainische Präsident Selenskyj reist am Donnerstag zum Treffen des Europäischen Rates nach Brüssel. Hallo, ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, dem 21. Oktober um 7.30 Uhr. Seit dem 10. Oktober gilt im Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas eine Waffenruhe. Sie ist zwar brüchig, wird aber trotz vereinzelter Angriffe auf beiden Seiten eingehalten. Jetzt gibt es eine aktuelle Untersuchung von BR Data und dem ARD-Studio Tel Aviv. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass 70% des Gazastreifens zerstört sind. Dabei wird klar, dass stark besiedelte Gebiete besonders schwer getroffen wurden. Allein in Gazastadt sind 85% der Gebäude beschädigt. Und in Gaza war auch Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der als US-Unterhändler nach Israel gereist war. Er zeigte sich entsetzt über das Ausmaß der Zerstörung. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
Wie sehr der Gazastreifen beschädigt oder gar zerstört ist, zeigt eine Untersuchung von BR Data und dem ARD-Studio Tel Aviv, bei der vor allem auf eine Auswertung von Satellitendaten des Analyseunternehmens Vertical 52 zurückgegriffen wurde. Die Analyse basiert auf Radardaten, die regelmäßig die Erdoberfläche erfasst haben, unabhängig vom Wetter und Tageszeit. Dabei wurden zwischen dem Ausbruch des Krieges im Oktober 2023 bis September dieses Jahres rund 325.000 Gebäude im Gazastreifen erfasst. Marco Lehner vom BR Data zum Ergebnis der Analyse.
Die Studie von Vertical 52 zeigt, dass ein Großteil der Gebäude im Gazastreifen mindestens beschädigt sind. Also wir sprechen hier von 70% aller Gebäude, die laut unserer Analyse irgendeine Art von Beschädigung aufweisen. Wir haben dazu noch einen starken Fokus auf die urbanen, also auf die stark besiedelten Gebiete. In Gaza-Stadt sind wir bei etwa 85% aller Gebäude, die beschädigt sind. In Rafah sind wir bei etwa 80%, die beschädigt sind.
Die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens war im Jahr 2024 Schauplatz einer mehrmonatigen Offensive der israelischen Armee. Nach der Analyse von BR Data wurden allein vom Mai bis September des Jahres etwa 40% der Gebäude beschädigt. Auch der Vergleich der Satellitenbilder von Gaza zeigt drastisch die Folgen des Krieges. Vor Kriegsbeginn sieht man im Norden und Osten des Küstenstreifens deutlich Grünflächen. Zwei Jahre danach, im September 2025, ist jegliches Grün verdorrt oder von der israelischen Kriegsmaschinerie zerstört. Der hohe Grad an Zerstörung bedeutet auch, dass der Wiederaufbau des Gazastreifens eine Herkulesaufgabe werden dürfte. Zuvor aber steht etwas anderes an, sagt Jaco Silias vom UN-Entwicklungsprogramm UNDP. Es müssen jetzt vor allem enorme Mengen an Trümmern und Schutt beseitigt werden. Im gesamten Gazastreifen liegen etwa 55 Millionen Tonnen Schutt. Das entspricht 13 Pyramiden von Gizeh, um nur einen Eindruck der Herausforderung zu vermitteln. Erst wenn der Schutt beseitigt ist, kann mit dem Wiederaufbau begonnen werden.
Und auf dem Weg nach Israel befindet sich auch US-Vizepräsident Vance, um dort die weitere Umsetzung des Abkommens mit der Hamas voranzutreiben. Mit starkem Rückenwind durch seinen Präsidenten, der erneut eine Warnung an die Hamas aussprach, sie solle sich anständig benehmen, um dann gewohnt drastisch zu schließen. Ansonsten werde man sie so wörtlich auslöschen. Bei der fragilen Waffenruhe im Gazastreifen bleibt es unklar, wie die weiteren Schritte des Friedensplans dort umgesetzt werden können. Die humanitäre Lage bleibt schwierig, auch wenn Israel wieder Hilfslieferungen zulässt. Am Aufbau wird sich auch die Bundesregierung beteiligen. Was heißt das nun für deren Pläne für eine rasche Wiederaufbaukonferenz? Aus Berlin berichtet Markus Sambale.
Die Bundesregierung will sich beim Wiederaufbau in Gaza engagieren. Das hat Bundeskanzler Merz versprochen, direkt nachdem das Abkommen zwischen Israel und der Hamas vergangene Woche in Kraft getreten ist. Das Problem: Es ist unklar, ob das Abkommen überhaupt hält. Die ausgehandelte Waffenruhe ist brüchig, die Hamas lässt sich bislang nicht entwaffnen und Israel hat neue Angriffe geflogen. Im Moment geht es deshalb vor allem darum, schnell der notleidenden Bevölkerung in Gaza zu helfen, mit Zelten, Essen und Medikamenten. Die Bundesregierung gibt 29 Millionen Euro für humanitäre Soforthilfe für Palästinenser. Ein Teil davon soll nach Gaza gehen. Wichtiger als das Geld ist aber wohl derzeit Druck auf die israelische Regierung, damit sie die an den Grenzen stehenden Transporte in den Gazastreifen lässt. Der nächste Schritt soll dann bald eine internationale Wiederaufbaukonferenz sein. Deutschland will sie zusammen mit Ägypten in Kairo ausrichten. Die Hoffnung ist, dass viele Staaten teilnehmen. Sie sollen den Wiederaufbau des weitgehend zerstörten Gazastreifens organisieren und finanzieren. Die Weltbank schätzt die Kosten auf 75 Milliarden Euro.
Und weiterhin schwierig gestaltet sich die Übergabe der toten Geiseln aus dem Gazastreifen. Immerhin befinden sich wohl noch 15 Leichen dort. Jetzt ist eine weitere Geisel übergeben worden. Wie das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu bestätigte, soll es sich um einen damals 41-jährigen Mann handeln, der beim Angriff der Hamas im Oktober 23 einen Kibbutz verteidigte und dabei ums Leben kam. Um die Ukraine ging es gestern in Brüssel bei einem erneuten Treffen der EU-Außenminister. Wir haben darüber berichtet. Neben neuen Sanktionen gegen Russland und einem Importstopp für russisches Gas ging es auch um den Plan, die EU bis spätestens 2030 so aufzurüsten, dass sie mögliche Gegner wirksam abschrecken kann. Die EU-Kommission hat dazu einen Fahrplan vorgelegt, die Roadmap. Wie die aussieht, dazu mehr von Helga Schmidt aus Brüssel.
Der Zeitplan ist ehrgeizig. Bis spätestens 2030 soll die Europäische Union so aufgerüstet sein, dass sie Gegner wirksam abschrecken kann. Für den Weg dahin hat die EU-Kommission einen Fahrplan vorgelegt, die Roadmap. Die Europäer sollen militärisch selbstständig werden, vor allem in den Bereichen, für die bisher die Amerikaner zuständig waren. Das gilt für die Luftabwehr und, besonders dringend, für die Abwehr von Drohnen. Das gilt aber auch für die Aufklärung, für den Transport von Truppen und Panzern. Und auch bei Raketen und Munition soll nachgerüstet werden. Noch bevor der Fahrplan bekannt wurde, gab es Kritik. Bitte keine Doppelstrukturen. Das war eine Kritik. Europas Verteidigung laufe doch ganz gut über die NATO. Die brauche keine Konkurrenz durch die EU. Dabei hat der Generalsekretär der NATO, Mark Rutte, die Initiative von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von Anfang an unterstützt.
The cooperation we are having is excellent.
Die Zusammenarbeit zwischen uns ist ausgezeichnet. Rutte will sie ausbauen und schlägt eine Arbeitsteilung zwischen NATO und EU vor.
NATO is strong at standard setting, at capability targets, and the EU has this enormous power.
Die NATO gibt die militärischen Ziele und Fähigkeiten vor und die EU hat die enorme Kraft des Binnenmarktes. Sie kann die Rüstungsproduktion gezielt ankurbeln und für Finanzierung Geld und Kredite beisteuern. Ursula von der Leyen will noch einen Schritt weitergehen. Sie will die Rüstungsproduktion besser steuern, am liebsten in Brüssel. Möglichst viele Länder sollen sich zusammentun. Sie sollen sich möglichst oft auf ein Waffensystem einigen und das dann gemeinsam beschaffen.
Und um die Unterstützung der Ukraine wird es auch beim Gipfeltreffen des Europäischen Rates am Donnerstag in Brüssel gehen. Voraussichtlich mit dabei sein wird der ukrainische Präsident Zelensky. Und zum Schluss lassen wir einmal mehr den US-Präsidenten zu Wort kommen. Noch im September räumte Trump der Ukraine gute Chancen ein, den Krieg gegen Russland zu gewinnen. Jetzt ruderte er wieder zurück mit den Worten: Sie könnten ihn noch gewinnen, ich glaube nicht, dass sie es tun werden. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören.